Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Stefan Heitzmann. Stefan ist Group CIO bei der SMS Group und wenn man in der Metallurgie unterwegs ist, dann kommt man um die SMS Group nicht herum. Wem das jetzt nichts sagt, dem empfehle ich einmal auf YouTube zu gehen, SMS Group einzugeben und sich dann einmal anzugucken, was für eine geballte Ingenieurskunst hinter den Maschinen, die da teilweise ja rollen, Metallrollen, die zweimal so groß sind wie ich selber, durch die Hallen ja balancieren, das sich einmal anzuschauen. Da wird man auf jeden Fall mal wachgerüttelt, was dort alles so passiert. Stefan ist meiner Meinung nach ein wirklicher grüne Wiese-Typ. Das heißt, er kann wirklich Dinge von null denken und dann auch bis in die Umsetzung und bis zu einer sehr großen Größenordnung in der Umsetzung dann auch treiben. Das finde ich immer sehr spannend, wenn jemand so ein unternehmerischer C-Level-Executive ist und auch das Thema seiner eigenen Funktion, was ja die Digitalisierung, IT-Bereich ist, mit dem Business zusammenbringt und auch aus dem Business heraus denkt. Super spannende Episode. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein mit Dr. Stefan Heitzmann, dem Group CIO der SMS Group. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Stefan, willkommen im Podcast.
Danke, Franz. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, voll schön, dass du mich hier in München besuchst. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, bist gerade angereist. Ja, bevor wir starten, wer bist du? Was machst du? Erzähl uns doch gerade einmal deine Rolle und auch die Firma, in der du tätig bist.
Gerne. Mal ganz kurz in der Nutshell. Stefan Heitzmann, mein Name, 44 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, muss immer kurz überlegen, 9 und 12 Jahre alt, bin verheiratet. Bin heute Morgen angereist, ja, aus der Nähe von Stuttgart. Ich wohne ganz grob zwischen Stuttgart und Bodensee. Nee, Tübingen ist vielleicht so ein Begriff.
Bestimmt einigen, die zuhören, ja. Auf jeden Fall.
Und oder ich umschreibe es immer so, die Handball kennen, die wissen, wo ich herkomme. Balingen heißt die Ecke, erste Handball-Bundesliga, zweite Handball-Bundesliga derzeit. Das ist meistens den meisten im Begriff. Also es ist so ein bisschen ein Zentrum von vielen auch Weltmarktführungen, die sich dort ansiedeln.
In der Tat, ja. Da sind wir schon beim Thema.
Ja. Genau. Ja, und ansonsten zu mir, ich umschreibe es immer gern so, ich bin so ein bisschen ITler durch und durch, ne? Hab da sehr, sehr viel auch schon gemacht in den letzten Jahren. Vom Studium Wirtschaftsinformatik, dann über verschiedene Stationen, so typischerweise in der Beratung angefangen, ne? Irgendwann mal im Vertrieb, dann in der Beratung, Vertrieb war eigentlich nie der Plan, ne? Und dann mal gewechselt auf die Kundenseite, ja. Und da bin ich quasi jetzt hängen geblieben und über verschiedene Stationen hinweg. Mich, ja, könnte man sagen, hochgearbeitet, ja, unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Unternehmensformen, ja, aber immer so mit dem klaren IT-Digital-Fokus. Ja, und was ist vielleicht noch, gut, vielleicht noch wichtig, ja, ich bin viel unterwegs in der Welt, ja, bin Pendel auch jede Woche, bin sogenannter, nennt man immer so schön Berufspendler, ne? Ja. Bin also quasi unter der Woche weg, von Montag bis Donnerstag und dann nur am Wochenende zu Hause. Hat aber auch Vorteile, dieses Modell, ne?
Ja, total. Ja, du hast schon gesagt, 4 Uhr morgens ist montags immer aufstehen, frühstücken lässt du, auch aus Überzeugung. Bist du sonst auch ein Frühaufsteher oder eine Nachteule?
Nee, ich stehe gern früh auf, ja. Das ist, ich weiß nicht, da kriegt man auch viel erledigt, ne? Das ist so. Also ich bin auch so jemand, wenn ich dann mal nachts um 3, 4 oder so nicht mehr schlafen kann, bevor ich dann 5-mal mich hin und her wälze, stehe ich auf. Ja. Das lernt auch der ein oder andere bei mir im Geschäft manchmal kennen, ne, wenn dann eine Mail wieder um 4 kommt, ne, dann auch heute konnte er nicht schlafen und dann steht er halt auf. Und habe aber für mich auch festgestellt, dass es mit die produktivste Zeit des Tages, ne, wenn rechts und links nichts ist, keine Anrufe, nichts. Und von dem her mache ich das manchmal gern. Ich kann aber auch am Wochenende auch mal bis um 10 schlafen oder so, das ist kein Problem.
Ja, total. Ja, ich fühle das mit, diese produktivste Zeit. Es gibt ja auch viele Leute, die vor irgendwie 10 oder so gar keine Termine schedulen, weil einfach die Zeit dort sozusagen sehr fokussiert genutzt wird. Man hat ja heutzutage sehr viel Neues, sehr viel, sag ich mal, digitale Plattformen, die einen mit Nachrichten bombardieren. Bist du da auch jemand, der versucht, das eher abzuschirmen? Hast du da so Praktiken?
Ja, ich versuche so morgens, gerade wenn ich im Auto unterwegs bin und so, dann höre ich so ein bisschen Podcasts oder Hörbücher, ja. Aber eher nicht Nachrichten, diese ganzen Themen. Das ist dann eher so ein Thema, was ich dann abends, ne, wenn ich nach Hause komme, dann guckt man mal die Tagesschau oder andere Nachrichten, guckt man noch, scrollt mal ein bisschen nur im Internet. Bin da immer viel auch dann auf LinkedIn und so unterwegs, auf diesen neueren Plattformen, sage ich jetzt mal. Ja, also muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass da nicht zu viel auf einen einprasselt, ne? Weil dann können wir ja alles Mögliche lesen, ja. Toll. Und am Wochenende, da löse ich auch gern mal so wirklich eine gedruckte Zeitung, ne? Also so eine Wochenendzeitung, so eine typische.
Ja. Ja, wir nehmen jetzt Mitte Januar auf. Du bist jetzt seit 7 Monaten bei der SMS Group. Ja. Ich habe mir so als Vorbereitung auch so ein bisschen YouTube-Videos und eure Website natürlich angeguckt und habe dich ja schon angeschrieben vorher. SMS Group, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber es ist eigentlich ein Name, den man kennen sollte, auf jeden Fall, wenn man irgendwie so mit Metallurgie oder in dem Bereich unterwegs ist. Ich habe mir in der Vorbereitung auch mal so ein paar Videos von den Großanlagen angeguckt, wie dann so diese riesengroßen, teilweise sind die ja doppelt so groß wie 2 Menschen, Metallrollen da durch diese Anlagen durchgehen, geschnitten werden, bearbeitet werden. Und wirklich alles automatisch auch gedreht wird, etc. Wie würdest du beschreiben, was macht ihr, wie verdient ihr Geld?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich muss sagen, vor einem Jahr ungefähr, als ich angesprochen wurde auf diese Stelle, musste ich sagen, SMS kenne ich nicht. Ne? Wer ist das? Ne? Obwohl ich einen sehr großen Industrie-Footprint habe. Ja. Und habe mich dann auch mit der Firma beschäftigt und bin dann genau, wie du es jetzt sagst, ne, über YouTube-Videos, übers Internet, habe ich festgestellt, oh, sehr spannendes Unternehmen. Ja,
total.
Und also wir selber sagen ja, wir sind hier führender Partner in der Metallindustrie, metallverarbeitende Industrie. Also ich sag's jetzt mal mit meinem laienhaften IT-Wissen, ne, vom Hochofen bis zum Walzwerk machen wir alles.
Ja? Sehr cool, ja.
Also am Ende des Tages kommt ein Stück Stahl raus, ne, in unterschiedlichsten Formen, ja, sei es irgendwelche Stangen, sei es irgendwelche Bleche, was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz spannend, ja. Ich war mal bei einer Firma, die haben auch Hartmetall selber hergestellt und ich hatte immer so die Vorstellung, Hartmetall, da fliegen doch die Funken, ne, so wie man es im Internet sieht. Ist aber nicht der Fall bei diesem Prozess. Bei uns fliegen wirklich die Funken. Das, was wir herstellen, ja, das sind teilweise, wir bauen teilweise komplette Stahlwerke. Ja, also wenn man zum Beispiel derzeit auch gerade so ein bisschen die Presse liest, ThyssenKrupp baut gerade in Duisburg ein großes neues Stahlwerk, ja, mit Direktreduktion, also sprich, wo man CO2-Emissionen versucht zu reduzieren, ja, das ist so grüner Stahl, ja, oder einer unserer Leitsprüche, Turning Metals Green. Und das ist quasi das, wo wir unterwegs sind. Und dann in jeglichen Disziplinen, also vom reinen Anlagenbau, ja, dann der Montage auf der Baustelle, wir haben eigene Produktionen, das ganze Engineering, bis hin dann natürlich auch zu Aftermarket Services, digitale Services, diese ganzen Themen. Und das ist nicht ganz alles. Was mich auch immer begeistert hat, ist, dass wir auch schon sehr, sehr früh begonnen haben, rechts und links zu schauen. Also was können wir mit den Fähigkeiten, die wir haben, auch noch für andere Themen bedienen, andere Geschäftsmodelle. Dann haben wir 2 ganz, ganz spannende Themen. Das ist Primobius, das ist ein Batterierecycling. Da stellen wir Batterierecycling-Anlagen her, kann man derzeit in der Presse lesen. Haben wir jetzt gemeinsam mit Daimler so eine der ersten Anlagen gebaut. Und dann haben wir noch ein Thema, das ich auch sehr spannend finde, durch dass das, was aus den produzierenden Anlagen der Stahlwerke hinten rauskommt, immer sehr, sehr schwer ist, ne, und sehr groß, brauchen wir gewisse Handlingssysteme, die Dinge wegzutransportieren, sage ich jetzt mal, ja, so große Coils. Total. Und so. Und da haben wir auch eine gewisse Expertise und da haben wir zum Beispiel auch so ein Tochterunternehmen, nennt sich Box Bay, wo wir so Lagersysteme derzeit auch bauen, für Häfen, ja, wo man Container, normalerweise stapeln die Container ja einer auf dem anderen und immer wenn ich den untersten will, muss ich erst die obersten 10 wegschaffen. Ne? Und das ist wirklich so, kann man sich vorstellen, ein überdimensioniertes Hochregallager, wo diese Container drin sind und nicht zu jeder Zeit immer an den richtigen Container kommen. Und das sind ganz, ganz spannende Themen, die wir da treiben. Ja,
echter Hammer. Also man ist immer wieder fasziniert, was in 150 Jahren so alles passieren kann und wie groß das werden kann. Ihr seid ja ungefähr Größenordnung über 14 oder knapp 14.500 Mitarbeiter und so macht so knapp 3,5 Milliarden Umsatz, glaube ich, ne? Das sind so die Zahlen, die man online findet. Mehr musst du, glaube ich, dazu auch nicht sagen. Und die Bereiche hast du jetzt auch gerade schon genannt. Du bist Group CIO. Was fällt alles so in deinen Bereich und wie viele Leute sind da so unterwegs?
Also ist ganz, ganz spannend, als ich vor 7 Monaten angefangen habe und so steht es, glaube ich, sogar noch bei LinkedIn, war die Stelle noch ein bisschen eine andere, Group CIO Plus, also Head of Information and Quality Management. Passt eigentlich gar nicht zusammen, die zwei Themen. Und,
Qualität und IT meinst du?
Naja, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber das Quality Management sind eben viele Themen, die einfach direkt auch zum Kunden gehen, ne? Wo es dann auch um Material Compliance und solche Themen geht. Also du bist nachher plötzlich verantwortlich, wenn irgendwie, wir hatten so einen Fall, wo irgendwie beim Kunden einer zu nah an den Ofen gekommen ist und dann gibt es eben so Schadensfälle auch, ne?
Ja, klar.
Und dann schlägt es halt bei einem auf, ne? Und dann sagst du so, ey, ich bin ITler, ne? Ich weiß, wenn irgendein Server nicht geht oder ich weiß, wenn wir Cyber-Themen haben oder so, aber schwieriges Thema. Das haben wir mittlerweile jetzt auch schon besprochen und in andere Richtungen gedreht, ne? Dass das Unternehmen ist im großen Umbruch und Wandel. Mhm. Ist jetzt nicht mehr im Bereich der IT und jetzt ist es ein typischer IT-Bereich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, wir treiben die ganzen Inhouse-Digital-Aktivitäten. Mhm. Also sprich, typischerweise Systembereitstellungen. Wir sind in einer ganz, ganz großen Transformation, wo wir eine neue Prozesswelt rausdrücken in die SMS-Welt. Ja, also auf gut Deutsch gesagt, Kern ist ein S/4HANA-System und da noch weitere Systeme drumherum. Mhm. Aber wir treiben natürlich auch die ganzen digitale Aktivitäten in Richtung AI, SMS, ein eigenes SMS-GPT, was wir entwickelt haben und so weiter. Also die typischen Themen. Mhm. Wir sind da weltweit ungefähr 300 Leute in dem Bereich, sind weltweit aufgestellt und haben eine hohe Eigenfertigungstiefe, das so ein bisschen aus der Historie kommt. Und das sind unter anderem auch so Themen, warum ich gekommen bin und so viele Dinge eben neu aufzubauen, neu zu durchdenken. Weil die SMS, muss man sich anschauen, aus der Historie war die SMS die letzten Jahrzehnte so bestand sie aus vielen Einzelunternehmen weltweit. Also wir haben Länder gehabt, wo dann irgendwie 10, 15 Einzelunternehmen da waren. Und die haben alle reingearbeitet in so ein großes Gewerk eines Stahlwerks, ne? Und vor ein paar Jahren hat man die Entscheidung getroffen über ein Programm, nennt sich Reshape, diese Unternehmen zu einem Konzern werden zu lassen, ja? Also so One Country, One Entity ist ein so ein Prinzip daraus. Und in dem Kontext hat man auch entschieden zu sagen, wir müssen jetzt globale Prozessketten einführen und da brauchst du natürlich dann auch ein Vehikel, wo du das abbildest, also ein ERP-System.
Klar.
Und da hat man wirklich auf grüner Wiese begonnen, neue Prozesse zu definieren und die einzuführen. Und ich bin jetzt genau in der Phase gekommen, wo alles fertig war, fertig definiert und jetzt sind wir im Go-Live eben weltweit.
Wow.
Und für meine Organisation heißt es auch, wir sind gerade dran, eine wirkliche Matrix-Organisation abzubilden, also gerade auch die Länder einzusammeln und jetzt wirklich das Ganze auch international zu gestalten als Group Function IT, so wie wir uns nennen.
Cool. Wahnsinn, da gibt's einiges wahrscheinlich dann zu tun für dich. Was würdest du sagen, sind so die Top 1-2 Challenges? Sind das die Themen? Also ist das immer noch das Reshape-Thema und auch natürlich wahrscheinlich das S/4HANA-Thema? Oder was würdest du sagen, sind so die zwei Themen, die dich am meisten rumtreiben?
Ja, das also, was ich so ein bisschen am Anfang unterschätzt habe, wo ich dachte, okay, ich komme in ein Unternehmen, da ist es schon klar, sie sind schon auf dem Weg, führen HANA ein, neue Prozesse und so, alle Diskussionen durch, ne?
Ja.
Das kennt man als CIO, muss man erst immer mal erklären, warum man da jetzt viel Geld ausgeben muss und Dinge machen muss, die man vielleicht eigentlich, müsste man eigentlich nicht tun zum jetzigen Zeitpunkt, ja, ne?
Klar.
Und musste dann aber auch lernen, dass wir haben zwei Dinge gleichzeitig getan. Einmal die Organisation, das Unternehmen verändert mit dem Reshape-Programm, also wirklich von lokalen Führungen hin jetzt zu globalen Verantwortungen.
Mhm.
Und dann gleichzeitig das Thema S/4HANA eingeführt und weitere Plattformen. Und wir sehen jetzt immer wieder, wenn wir in die Länder kommen, dass quasi dieses Gesamt-Change-Thema noch gar nicht so angekommen ist, ne? Dass die noch gar nicht so richtig verstanden haben, wir wollen jetzt als Unternehmen anders ticken. Und dass gar nicht eben die Software das Böse ist, was da kommt, sondern wir grundsätzlich einmal über den Change reden müssen, ne? Es kommt immer so ein bisschen zu kurz in den Unternehmen und vor allen Dingen auch in Software-Einführung. Und das ist mit eine der ganz großen Aufgaben derzeit, hier wirklich auch um die Welt zu reisen und auch das Thema Change nochmal zu erklären.
Mhm.
Ja, wir haben zwar einen Change-Manager-Netzwerk aufgesetzt und machen da auch sehr viel im Unternehmen. Aber das ist schon eine Challenge, das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt am Anfang. Ja, ich dachte, komm, jetzt rollen wir halt mal die Software-Systeme aus, mal ganz plump gesagt.
Genau, ja, 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 total.
Und andere Themen sind natürlich auch typische Themen. Ne? Einmal Cybersecurity ist bei uns ein großes Thema, ja, weil wir natürlich auch gerade auch Kunden haben, ne, aus der Rüstungsindustrie, Stahlindustrie, die ist immer wieder in der Presse und so weiter. Das ist natürlich auch ein großes Thema für uns, ja, wo wir sehr intensiv dran arbeiten an den Dingen. Auf der anderen Seite, für mich persönlich, ich bin geholt worden, um einmal den IT-Bereich neu auszurichten, ja. Also ich habe es gerade vorher schon gesagt, globale Strukturen zu etablieren, aber auch Dinge mal anders zu machen, ja, die Fertigungstiefe ein Stück weit zu reduzieren, ja, auf neue Technologien zu setzen und dann gerade auch diese ganzen neuen Themenfelder zu pushen. Ne? Das Thema AI und so ist für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Muss man aber die richtigen Ansätze finden, weil sonst treibt man am Ende des Tages nur eine Sau durchs Dorf, so wie viele andere. Ne?
Ja. Kannst du kurz erklären, das ist vielleicht jetzt meine laienhafte Art, aber warum die Fertigungstiefe auch so viel Schnittstellen zur IT hat, weil ich, also Fertigungstiefe, genau.
Ja, sorry. Wenn ich von Fertigungstiefe rede, rede ich von der Fertigungstiefe der IT.
Ach so,
nicht,
ja, ja, okay.
Nicht des Unternehmens, ja, ne? Ja, okay, nicht des Unternehmens, ja. Ah, okay, das Unternehmen ist eher eine Ingenieurs-driven Company. Wir haben zwar auch Produktionsstätten und Fertigungen, aber wir sind dann eher so, dass wir halt so Endmontagen machen und dann auf die Baustelle raus.
Okay, gut, das hätte mich dann nämlich verwundert. Aber super interessant, auf jeden Fall sehr spannendes Unternehmen und auch eine sehr komplexe und interessante Rolle. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist und erzählen das mal so ein bisschen spielerisch. Bevor wir starten, also da sind wirklich so tolle deutsche Companies schon drinnen, also Flender, Heidelberger Druck. Fang doch mal da an, wo wir anfangen müssen, damit wir es verstehen, und erzähl uns mal so ein bisschen, wie du da jetzt quasi in die jetzige Rolle gekommen bist.
Okay. Also vielleicht bei mir ist immer wichtig zu verstehen, wenn mich jemand fragt, ja hier, du bist ja CIO, ITler sozusagen und so, dann sage ich immer, ja, aber ich sehe mich jetzt nicht so als den typischen ITler. Ja. Und was meine ich damit? Für mich war schon immer sehr früh, also nicht erst jetzt, wo viele drüber reden, IT und Business muss eng zusammenwachsen und so, ja, genau. Ne? Sondern ich lebe das quasi schon, seit ich im Job unterwegs bin, lebe ich dieses Thema IT-Business ganz eng verzahnt und vor allen Dingen, dass die IT auch nicht nur IT macht, sondern dass wir mit dem Know-how, mit dem Wissen, was wir haben, auch im Unternehmen zeigen, was wir so anrichten können im positiven Sinne. Ne? Und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe so in der Beratung im Vertrieb gestartet, sehr, sehr viel gelernt dort, ja, aber vor allen Dingen auch das gelernt, dass ich mich jeden Tag neu verkaufen muss, weil ich muss die Dinge machen, dass der Kunde mich wieder bestellt, ja. Und das transportiere ich auch, seit ich jetzt in IT-Leiter- und CIO-Positionen drin bin, auf die andere Seite. Und da ist eben das extrem für mich wichtig, ja, dass ich diesen Connect hinkriege. Und da habe ich mich einfach, ich sag's mal so, Step by Step auch hochgearbeitet, ja. Ich bin eher per Zufall von einem unserer Kunden angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, die Seiten zu wechseln. Habe mir das dann lange überlegt, weil das war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, hey, ist ganz cool, durch die Welt zu reisen, diese Woche hier, nächste Woche da und so.
Ja.
Und habe dann überlegt, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du auch Personalverantwortung bekommen möchtest, dann ist es vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, ja. In jungen Jahren, ich war dann beim großen amerikanischen Konzern, Carrier Südtrak, Carrier ist der Konzern, ne? Habe eben so die IT von so einer kleinen Entität in Deutschland geführt. Und muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, da in so kleinen Entitäten, wenn du eine Vier-Mann-IT bist, dann macht jeder alles. Ja, aber da lernst du dann auch viel. Und das ist auch ein großer Vorteil. Ich bin einer der CIOs, die halt bei allem mitreden können, weil sie die meisten Dinge schon mal selber gemacht haben irgendwann. Ja.
Praktisch, ja.
Mögen meine Mitarbeiter nicht immer so, ne? aber ist so, ja. Und habe ich dann den Weg beschritten, ne, über verschiedene Stationen hinweg. Ich habe einen Ausreißer, der nicht in der Industrie ist. Das ist hier vor den Toren Münchens in Augsburg oder Gersthofen besser. Das ist die Seele-Gruppe. Ja. Vom Namen her kennt sie keiner. Wenn man dann sagt, was sie machen, Außenhülle der Allianz Arena als Beispiel. Oder alle Apple Stores weltweit. Ja, dieses Glas-Stahl-Thema, was man da so sieht, diese Kombination. Also super spannendes Unternehmen. Aber auch eine ganz andere Richtung, ne? So, ich dachte immer, ERP-Systeme ist immer das Herzstück jedes Unternehmens. Dort musste ich lernen, nee, ein Dokumentenmanagement ist viel wichtiger, ne, zu haben. Ja. Und so habe ich mich über verschiedene Stationen auch hochgearbeitet und immer tiefer auch reingearbeitet. Einmal in die Führungsthemen, aber auch in die IT und auch in die Unternehmen sozusagen in die Unternehmensführungen hinein. Ne? Also ursprünglich mal gestartet so als reiner eher Techie, ITler. Gerade in den letzten Jahren, über die letzten Stationen hinweg, auch sehr, sehr viel Unternehmensführung gehabt. Wenn du dann so in Heidelberger Druck mit im Executive Committee gesessen, wo es dann auch darum ging, Restrukturierung und so, dann redest du plötzlich nur noch über Zahlen, ne? Mhm. Und nicht mehr über irgendwie IT oder solche Themen. Ja.
Ja.
Und da muss ich sagen, da habe ich das große Glück gehabt. Das ist auch eines meiner Themen, wo ich immer sage, Glück gehört einfach auch dazu, zur Karriere, ne? Dass ich schon in jungen Jahren quasi aus der Heimatregion, wo ich herkomme, angesprochen wurde von einem Headhunter. So, du könntest ganz gut passen zu dem Unternehmen, wo ich gerade einen CIO suche.
Ja.
Das war die Firma Güring, ein ganz, ganz typischer deutscher Hidden Champion, den keiner kennt. Ja, außer wenn du in eine Produktion reinläufst, wo Leute an Werkzeugmaschinen stehen, sagt dann jeder, oh, Mercedes unter den Werkzeugen.
Ja. Ja.
Und die Firma war spannend, stark, stark im Wachstum, Inhaber geführt, war damals, als ich begonnen habe, so 5.000, 6.000 Mann groß. Mhm. Und ich bin da angesprochen worden und habe für mich gedacht, die suchen jemand anderen, die brauchen ja jemand Fertigen. Also ich war gerade mal so um die 30, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob die mich meinen, ja. Mhm. Und ich bin dann zu einem Gespräch hin und habe dann sofort gemerkt, ja, die meinen mich, ne?
Und, ja, richtig.
Und es hat gut gematcht mit meinem dann zukünftigen Chef, ne? Das hat super gut gematcht. Und das war jetzt auch so rückblickend, war das quasi auch die richtige Entscheidung, ja. Und dass das mit bisschen Glück eben so gematcht hat, das war quasi so der Push auch in meiner Karriere und auch mit die erfolgreichste Zeit, die ich so, wenn ich zurückblicke, hatte, weil ich da auch sehr, sehr viele Dinge aufgebaut habe, ja.
Mhm. Stark, cool.
Und das war einfach spannend. Ich habe da wirklich viel Handwerkszeug gelernt, also so meine IT-Strategie erstellt, hatte ich zuvor noch nie gemacht, ne. Und ich habe da auch für mich eine wichtige Person kennengelernt, einen Mentor, der mich jetzt seit dort begleitet. Ja? Das ist ein Professor von der Hochschule bei uns unten, mit dem ich mich sehr viel austausche und mit dem ich auch immer wieder Themen mache. Ja? Und das war für mich so spannend. Ja. Und ich habe den Job dann, ich sage es immer so, ich war 6 Jahre bei der Firma Güring. Ich habe die ersten 3 Jahre so viel in der IT gemacht, viel aufgeräumt, viel neu strukturiert, ja, viele Wege. Wir waren einer der Ersten, der sich mit HANA als Datenbanktechnologie beschäftigt hat und diese eingeführt hat. Damals konnte man mit dem System an sich noch nicht arbeiten, aber die Technologie, haben dort viele, viele Dinge aufgesattelt. Und dann war eben das Spannende für mich, nach 3 Jahren kam dann so ein Change. Böse Zungen behaupten, es ist langweilig, vor mir ist es langweilig geworden. Und ich muss immer die Story erzählen, da gab es damals noch den Dr. Güring, den Inhaber, und der hat in die Welt gerufen mit einem Brandbrief, er will letztendlich die Milliarde Umsatz schaffen, wie können wir das denn erreichen? Und dann kam er so zurück, ja, mehr Vertriebler einstellen und solche Themen. Und ich bin da gesessen und habe gesagt, wieso kommt keiner auf die Idee zu sagen, so ein Werkzeug, so ein Bohrer kann ich doch auch online verkaufen.
Ja.
So. Und das stimmt, war eben super. Und ich habe dann jeglichen Mut zusammengefasst und habe zu meinem Chef gesagt, ich würde gerne mal da ein bisschen was erarbeiten mit 2, 3 Leuten, würde gerne mal einen Vorschlag machen, ne? Und dann haben wir dort, das war dann der Drift weg von typischer IT hin zu, ja, Digitalstrategie. Wie kann ich sag's mal ganz plump, wie kann ich Werkzeuge online verkaufen? Ja.
Welches Jahr war das ungefähr?
Das war ungefähr, also ich habe dort gestartet 2012. Und das war dann so, ja, ungefähr vor 10 Jahren, ja.
Ja, ungefähr
so
vor 10, okay, vor 10,
9, ja. 9 bis 10 Jahren, 2014, 15. Also es war eine sehr frühe Phase. Ich bin... Das Spannende ist, viele dieser Konzepte, die wir damals erarbeitet haben, waren damals teilweise noch zu früh, ja, auch fürs Verständnis. Die werden derzeit gerade aus der Schublade wieder geholt, wo man sagt, da müssen wir was machen.
Ja, ja, ist echt so, ja. Okay.
Und das war halt super spannend. Da haben wir viel, da haben wir uns viel mit beschäftigt, Personas erstellt über Kunden, Zielgruppenanalysen, wo wollen wir hin, wie können wir Märkte nur online erschließen, ohne dass wir dort sofort Leute einstellen, was aufbauen, weil wir haben den großen Vorteil, 50% des Geschäfts war Katalogware, ne? Ab Zentrallager innerhalb von wenigen Stunden lieferbar. Und es war super spannende Zeit, habe ich sehr viel dazugelernt. Wir haben auch ein Geschäftsmodell entwickelt, was jetzt gerade spannend wird. Ne? Da ging es so um so Kreislaufthemen, ne? Wie kann ich Hartmetall zurückholen und wieder recyceln, wieder in Prozess bringen und so. Und es war aber damals einfach zu früh. Ne? All das, was wir gemacht haben, war so ein bisschen zu früh. Und bei mir war dann so der Punkt, ich habe das alles mal zusammengeschrieben, was wir 6 Jahre lang gemacht haben. hatte damals beim CIO Award teilgenommen und habe dann den CIO des Jahres gewonnen damals hier in München.
Ja.
Ja, für einfach das runtergeschrieben, was wir 6 Jahre gemacht haben. Und das war aber dann auch das, wo ich natürlich auch eine starke Visibilität bekommen habe bei anderen Unternehmen, ne? Und wo ich dann auch für mich gesagt habe, jetzt bin ich 6 Jahre da, wir setzen manche der Dinge nicht um, die wir da entwickelt haben und so. Wie geht es denn jetzt weiter?
Mhm. Ja. Ja.
Und das war eigentlich dann der Punkt, wo ich dann plötzlich gesagt habe, okay, ich denke, ich muss mich verändern, ne? Weil in der Firma quasi alles erreicht, in Anführungszeichen. Ne?
Ja, genau, zu der Phase, genau. Mhm.
Ja, der Punkt war nicht da, dass man gesagt hat, wir wollen einen Digitalen, einen ITler in die Geschäftsführung hieven. Ne? Das war da einfach nicht der Fall. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gucken wir mal. Ne?
Ja.
Und da kam dann ein sehr, sehr spannender Ruf von Heidelberger Druckmaschinen. Man ist ja ein sehr bekanntes Unternehmen, ja, mit einer sehr ruhmreichen Vergangenheit.
Absolut.
Und ich wusste aber von vornherein, dass es seit 10 Jahren oder so dem Unternehmen schon nicht mehr so gut geht und so. War aber begeistert. Es war damals ein Digitalvorstand da und der hatte eine Digitalstrategie erstellt, ja, nach innen, nach außen zum Kunden. Und hat am Ende des Tages jemand gesucht als Counterpart, der das ganze Themen, die ganzen Themen, die Ideen, die Visionen, die er hat, so down to earth bringt.
Okay. Ja.
Und wir haben uns da irgendwie zusammengesetzt, haben uns gesucht und gefunden und gesagt, cool, dann machen wir zusammen. Ne?
Ja.
Und ich hatte da ähnliche Aufregung, musste auch so ein bisschen die IT wachküssen und aus dem Keller, ich sage nur die IT aus dem Keller holen, ne? War dann zeitgleich auch in der Digital Unit drin, die wir gegründet hatten. Und haben sehr, sehr viele Themen vorangebracht. Leider ist dann dieses ganze Thema Heidelberg Goes Digital als Strategie relativ schnell gekippt worden, weil man gesagt hat, wir müssen in eine große Restrukturierung rein. Dann ist auch mein Chef, hat man Vorstand von 4 auf 2 verkleinert. Und muss ich aber sagen, ich möchte das nicht missen. Ich fand die Zeit dann auch sehr gut, weil da habe ich dann sehr, sehr viel dazugelernt, zum ersten Mal so weg von der IT. Ja, über Zahlen, Daten, Fakten, was ist wichtig im Unternehmen, wie muss ich ein Unternehmen führen. Und so, und gerade in der Restrukturierung, ja. Und auch viel Handwerkszeug, so ich bin jemand, der grundsätzlich eher sehr teamorientiert führt, ja, und versucht immer das Team mitzunehmen, mit dem Team die Strategien zu erstellen. Und da habe ich auch gelernt, dass es dann so Situationen gibt wie eine Restrukturierung, wo du nicht im Team arbeiten kannst, ne?
Ja.
Wo du sagen kannst, da muss ich harte Entscheidungen treffen. Da kann ich maximal, ich hatte einen zur Seite, der mir die ganzen Finanzthemen und so gemacht hat und wir zwei sind da durch und haben den Plan für die IT erstellt.
Ja, schon, ja, also mega, also echt eine coole Story. Das heißt, die Guring war deine erste CIO-Rolle sozusagen, so Gruppen-CIO-Rolle. Mhm. Davor war eine Entity oder das Seele? Nee.
Davor war, Seele also war. Die allererste IT-Leiterrolle, da war so 4 Leute große IT, war wie gesagt in einer Entität von einem Großkonzern, amerikanischer Großkonzern, wo wir halt mit 4 Leuten die deutsche IT geführt haben, waren so 300-400 Mann.
Ja, okay.
Und war aber für mich wichtig, weil dort habe ich gelernt, genau das, was heute oft der Fehler ist von solchen Matrix-Organisationen, dass du im Headquarter sitzt und dass du halt dem Ausland irgendwas diktierst und die haben aber ganz andere Probleme, ja. Und ich weiß, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil das habe ich dort eben gelernt. Ja. Mhm. Danach war dann Seele, genau, und von dort zur Firma Guring und das ist quasi dann so die, ja, das ist dann so, da ging so die CIO-Thematik los, ne? Weil bei Seele waren es auch so 10, 15 Leute in der IT, also eher nur kleineres Umfeld.
Okay. Cool, dann Heidelberger Druck und jetzt bist du dann noch nach Flender dann sozusagen zur SMS Group noch gekommen, oder?
Genau, ich hatte bei Heidelberg war so nach 4 Jahren war so der Punkt gekommen, viele Dinge gemacht, vieles umgesetzt, ja, und dann gab es auch einen größeren Wechsel im Vorstand. Das CEO ist in Ruhestand gegangen, mein Chef, das CFO, der ist auch weitergezogen, ne? Und für mich war auch so der Punkt, wo ich mich halt hinterfragt habe und gesagt habe, wie geht's jetzt weiter, ne? Was mache ich jetzt, ja? Und ich hatte dann mehrere Angebote auf dem Tisch, das war ganz spannend und für mich war aber immer so das Thema, ich möchte mich gern weiterentwickeln, ne, so mit der nächsten Stelle und das muss aber nicht immer heißen, es muss next größere sein oder so, das bedeutet nicht über die Größe, ne. Und dann kam diese Anfrage, wo sie jemand gesucht haben bei der Firma Flender ist ja ein Carve-out aus Siemens, ja. Und ich fand es super spannend, es waren 3 Dinge, die super spannend waren. Einmal den Carve-out zu Ende zu bringen, also mal zu verstehen, was da alles zu tun ist, wie das alles ist. Und das ist super, super spannend. Ne? Mhm. Also kann ich nur sagen, es war so das erste Jahr, so was mich beschäftigt hat. Dann resultierend aus dem Carve-out ich nenne es immer so, eine IT auf grüner Wiese aufzubauen. Stimmt natürlich nicht, viel Legacy drin und so, aber viele Themen sind halt bei der Siemens verblieben und wir mussten sie neu aufbauen. So ein Architekturmanagement, das ganze Cybersecurity-Thema, mussten wir wirklich bei Null aufbauen quasi. Ja. Und das hat super viel Spaß gemacht. Und der dritte, für mich auch sehr entscheidende Punkt war, ich kannte schon Familienunternehmen, ich kannte jetzt Aktiengesellschaften mit Heidelberger Druck und ich habe mir immer gesagt, ich möchte gerne auch noch Private Equity kennenlernen als Unternehmensform sozusagen.
Ja.
Und das war für mich auch super spannend und eine sehr lehrreiche Zeit und ich musste leider die Zeit ein bisschen früher abbrechen, wie ich eigentlich vorhatte. Mhm. Gewisse Ziele, die ich auch erreichen wollte, klar, so ein Private Equity Investor, der will ja irgendwas mal erreichen. Aber das ist auch für mich so eine große Lessons learned aus meiner Karriere zu sagen, du musst auch mal den Mut haben, wenn gewisse Dinge nicht so laufen, auch mal zu sagen, ich ziehe mal die Reißleine. Ja. Und das war bei mir so der Fall. Ich war, durch das, dass ich im Süden wohne, paradoxerweise, meine Frau, die kommt aus NRW, aber will dahin nicht zurück. Ne? Also im Süden ist es schöner. Und fahre dann jede Woche Flender in Bocholt, also 5 Stunden Autofahrt. Ja. Und wenn man sich dann halt jeden Montagmorgen überlegt, wieso man das jetzt macht, da hochzufahren, dann ist halt irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, okay, ich muss mich verändern. Mhm. Ja.
Ja, klar.
Und so bin ich jetzt dann letztendlich bei der SMS dann gelandet.
Cool. Ja. Also sehr spannende Reise und man merkt schon, du bist so ein richtiger grüne Wiese-Typ, ne? Und auch super businessorientiert, aber nicht im Sinne von, wie du gesagt hast, so wie das jetzt als Buzzword benutzt wird, dass man IT und Business immer zusammenbringt, sondern einfach, weil du unternehmerischer Ticks, kam das von der Consulting-Ausbildung oder war das vorher schon da oder weil so zum Sachen Online-Shop bauen, solche Sachen, das sind ja auch sehr unternehmerische Gedanken.
Na, das ist so in der Zeit bei Güring entstanden, sehr, sehr stark. Also wie gesagt, durch das Thema, dass irgendwie da gewisse Ideen nicht da waren im Unternehmen und ich dann für mich so geärgert habe, dass keiner drauf kommt, zu sagen, könnt ihr vielleicht auch mal irgendwie einen plumpen Online-Shop oder so bauen, ja. Und das war so die Zeit, da habe ich mich einfach viel mit so Themen beschäftigt, ja. Und da so ein bisschen, nennen wir es mal, Blut geleckt, ne? Gesagt, was kannst du denn noch drüber hinaus, ja? Bei Heidelberg zum Beispiel hatten wir auch ein Geschäftsmodell entwickelt aus der IT heraus, wo wir gesagt haben, hey, wir sind, eigentlich ist die IT ja immer so eine Art Kostfaktor überall, ne? Und da haben wir auch gesagt, hey, wir haben ja hier Services und Themen, die passen aber auch sehr gut zu unseren Kunden.
Ja.
Und da haben wir in dem Bereich Security haben wir ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell entwickelt. Ist leider dann nachher in der Restrukturierung und zwar alles irgendwie so zum Opfer gefallen, ne? Aber war schon immer so mein Ansinnen, ne? Da Mehrwerte zu stiften. Also nicht nur Geld zu kosten, so am Ende des Tages mit dem, was du tust, sondern Mehrwerte zu stiften. Ja? Mhm. Und es kommt wahrscheinlich so ursprünglich aus dieser ganzen Consulting-Geschichte, wo ich unterwegs war, weil ich da mit jedem Thema, was ich beim Kunden gemacht habe, ich war viel bei Aluminium-Druckguss und Kunststoff-Spritzguss. Und das sind so typische Unternehmen, so bis zu 1000 Mitarbeiter Größe. Typisch so gerade auch bei uns im Schwarzwald und so, familiengeführt, ja. Und die schon sehr, sehr stark aufs Geld schauen, ne? Und wenn die halt so einen Consultant geholt haben mit einem gewissen Tagessatz, dann musste auch was dabei rauskommen.
Klar.
Und das war mein großes Ansinnen. Ich hab da viele Dinge gemacht, sodass die Kunden mich dann immer wieder auch teilweise in so einem Abo-Modell geholt haben. Und das ist so ein bisschen da einfach auch IT, digital in Kombination mit Business.
Total. Ja. Wie gehst du da so vor? Vorher meintest du, ja, man muss irgendwie so sich jeden Tag auch neu verkaufen und dann fährst du auch immer so weltweit rum in die Entities und versuchst diesen Change dann den Leuten beizubringen. Ist das wirklich einfach wirklich so per Hand ein Gespräch und die Leute halt quasi immer wieder mitnehmen? Machst du dir PowerPoint-Decks? Hast du irgendwelche Videos oder einfach mal so vielleicht so auf der Basis Deep Dive machen, was du da machst in dem Bereich?
Also sehr, sehr unterschiedlich. Eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, aber unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel zum Start hier gerade bei einer SMS habe ich jetzt innerhalb der ersten 7 Monate zumindest jetzt schon mal alle meine deutschen Mitarbeiter kennengelernt. Und ich würde sagen, so 80% der Mitarbeiter habe ich kennengelernt. Ich bin jetzt übernächste Woche noch in Indien und dann habe ich fast die 100%. Also da ich die wirklich kennenlerne, dass ich jeden verstehe und dass die mich verstehen, ja. Kleine Runden, 10 bis 15 Leute. Ich nenne so kleine Lean-Coffee-Runden heißt es bei uns, wo die sich auch, nennen wir es mal, auskotzen auch dürfen. Ne? Was müssen wir verändern, was müssen wir tun, wo ich aber auch ganz klar meine Vision und wie ich IT lebe, ja, und was ich darunter verstehe, transportiere. Ja. Ich bin so jemand, ich laufe gern rum mit dem Trailblazer-Begriff, den kennt man ja von großen Softwarehersteller.
Genau.
Und ich finde den sehr, sehr spannend, den Begriff an sich und auch das zu transportieren, sozusagen, komm, wir sind die, die immer einen Schritt voraus sein müssen im Unternehmen. Und das ist nicht nur auf Technologie bezogen, sondern auf andere Dinge.
Ja.
Also bei Heidelberger Druck zum Beispiel war das so, dass wir die Ersten waren, die das ganze Thema mobiles Arbeiten eingeführt haben und gelebt haben.
Ja.
Und das sind so Dinge, ich mache aber, bin aber auch andersweitig unterwegs, also auch gerade so Townhall-Präsentationen oder mal ein Video erstellen, wo wir Themen transportiert. Viel im Business unterwegs, also gerade diese Relationship auch, ja, mit den Kollegen zu reden, zu verstehen, wo geht's hin. Mhm. Ja. So immer auch ein bisschen nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Ja, weil ich glaube, das ist auch gerade ein Thema im IT-Bereich, was oft zu kurz kommt, ja. Da macht man immer viele Dinge und so und redet nicht darüber.
Ja, das stimmt.
Und das ist ganz, ganz wichtig, also das Thema Kommunikation und auch das Team mitnehmen. Mir ist es sehr wichtig, auch gerade bei mir intern, dass ich die Leute mitnehme, dass ich sie, ich nenne sie immer, teilhaben lasse an den Themen. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn du so Themen wie Restrukturierung hast, dann geht das nicht.
Ja.
Aber gerade bei so Themen nach vorne gerichtet, Strategieentwicklung. Und dann hast du plötzlich auch das Thema, dann sprudeln die Ideen, ne? Dann kommen Leute, dann entstehen auch so Geschäftsmodellthemen und so, die du dann wieder weitertragen kannst und ins Unternehmen reintragen kannst. Und wenn du dann ein Unternehmen hast, was da fruchtbaren Boden hat, sage ich mal, auch in der Geschäftsführung und so, wo ein offenes Ohr dafür da ist, und dann kriegst du auch Themen getrieben.
Ja, sehr cool. Ja, wie gesagt, man merkt bei dir, dass nicht nur das I, CIO, wirkt, sondern dass du auch von den anderen Funktionen viele Eigenschaften mitbringst. Wie glaubst du, wird es in der Zukunft sein? Glaubst du, dass sich die einzelnen Rollen immer mehr vermischen? Wir hatten zum Beispiel im Vorgespräch auch gesagt, ja, das ganze Tech-Bereich und gerade so Mediaproduktion, wir sitzen ja jetzt hier in so einem Podcast-Studio, da meintest du auch, ja, das macht Marketing zum Beispiel eigentlich fast selber. Da gibt es dann in ganz großen Organisationen, könnte man vielleicht sogar von jemandem dann sprechen, der ein Chief Marketing IT Officer ist oder sowas. Mhm. Also weißt du, glaubst du, dass die C-Level-Funktionen immer mehr zusammenwachsen und dass immer mehr sich die einzelnen Buchstaben in die anderen einschleichen sozusagen?
Ja, ich glaube schon, weil die ganzen IT- und Digitalthemen, die unterwandern ja die Unternehmen immer mehr und mehr. Ne? Also wenn wir jetzt gerade aktuell so Sachen wie AI oder so anschauen, ne? was uns ja umtreibt, beginnend mit einem GPT-System und auch mit anderen Themen, dann brauche ich einfach auch das Verständnis, ne? Auch in den Bereichen, was kann ich wie mit anrichten, wie kann ich es aufsetzen. Und ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen, nicht die IT muss immer alles machen, ne? Sondern man kann auch die Leute draußen enablen. Ja, wir haben das bei Heidelberger Druck sehr stark gemacht, damals noch mit Thema Low-Code und Pro-Code, also diesen Themen, RPA-Themen, ja, wo ich einfach sagen muss, da muss ich halt die Leute enablen draußen, ja, dass sie Dinge machen können. Ich muss die Governance stellen, aber draußen die Leute können viele Dinge selber machen. Und ich glaube, da ist es schon sehr wichtig, dass einfach auch die C-Level verstehen, ja, dass diese ganzen IT-Digital-Themen nicht nur Geld kosten, ja. Da ist aber das große Problem, was ich derzeit noch sehe, das transportiert zu bekommen. Ja, weil das ist auch, das sehen wir gerade aktuell bei ganz vielen AI-Use-Cases zum Beispiel, ja, die zu rechnen, ja, da wirklich nachher zu sagen, okay, weil oftmals steht dort, wir steigern die Effizienz um 10%, ja, was heißt das denn jetzt, ne? Und das ist, glaube ich, so das Schwierige, wo sich auch viele noch auch schwer tun, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben derzeit auch große Diskussionen Richtung Cybersecurity. Ich bin jetzt bei der SMS in der Company gelandet, wo eine sehr hohe Awareness dafür da ist. Da bin ich auch froh darüber.
Ja, sehr gut.
Aber auch dort ist es einfach, die Leute müssen das verstehen. Und das C-Level muss es halt auch verstehen, dass sie auch jeden Morgen ein Passwort eingeben müssen und MFA machen müssen und weitere sicherheitsrelevante Themen, ja. Und von dem her glaube ich, ich bin auch ein ganz großer Verfechter, also ich bin ein großer Verfechter davon, der sagt, ja, aus meiner Sicht gehört einfach so ein CIO oder wie er dann nachher heißt, kann ja eine Kombination aus verschiedenen Themen sein, einfach auch in die oberste Geschäftsführung, in Vorstand und so rein. Ja?
Okay.
Also bin ich ein klarer Verfechter davon, weil ich glaube, da kann man einfach auch viele Themen treiben, intern wie auch dann auch nach extern gerichtet, die wir heute noch gar nicht kennen teilweise.
Ja, klar. Wie ist das C-Level bei euch aufgestellt? Also wie ist deine Reporting-Linie zum Beispiel?
Ich berichte, wir haben eine CDO, ja, und ich berichte an sie und sie verantwortet bei uns eben, ja, nennen wir es mal ganz plump, die Digitalisierung nach außen wie auch nach innen. Ne? Also das ist eine sehr gute Kombi, das passt sehr gut zusammen. Ja, also sie hat bei uns das ganze Servicegeschäft, wo dann am Ende des Tages auch eine Digitaleinheit dahinter steckt und wo wir dann auch so MES-Systeme für Stahlwerke bauen und solche Themen. Und das ist eine sehr gute Kombi, ne, in diesem Kontext.
Ja, Ja. Und sonst, welche Vorstände gibt es noch?
Finanzen? Wir haben in Summe haben wir 5 Geschäftsführer, mhm. ja, ein CEO, eine CFO, also so typischerweise, und ein CEO, der so die operativen Themen macht. Also ich finde es immer spannend. Wir haben, also meine Chefin, die kümmert sich ums Thema Prozesse als mhm. CDO. Mhm. Dann haben wir einen CTO, der kümmert sich ums Thema Produkt, ja. Mhm. Und dann eben ein CEO, und bei dem steht in Klammer, er kümmert sich ums Thema Projekt, also um die Großprojekte.
Mhm. Okay, ja. Verstanden.
So sind eben 5-köpfiges Team, sind wir so aufgestellt und haben dann eben so eine erste Management-Ebene, und das sind dann weltweit so ich glaube, so 35 bis 40 Leute, ne, wo dann quasi ich als ITler dann auch drin sitze.
Cool, ja. Hey, wir sind schon fast am Ende. Vielleicht noch so eine Frage generell, so das Thema C-Level, vielleicht auch mit Blick auf 2030 plus. Wir sprechen ja gerade viel, wir sind ja kurz vor den Wahlen und so, über die Agenda 2030. Jetzt mhm. sprechen wir kurz vielleicht nochmal kurz über C-Level 2030. Wie glaubst du, wird sich's verändern? Was glaubst du, sind vielleicht so die Kernkompetenzen oder vielleicht auch Charaktereigenschaften, die man haben sollte? Gibt's mhm. da noch irgendwas, was du noch den Zuhörenden mitteilen würdest?
Also ich glaube ja ganz stark, dass dieses Thema Mut, ja, was mir oftmals so ein bisschen auch fehlt, ne? Mhm. Mut zu Entscheidungen, ne? Nennen wir es mal so. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, dass wir einfach auch schneller sein müssen in Dingen. Ja, das ist, glaube ich, aber auch allgemein so ein Thema, gerade auch hier in Deutschland, du hast gerade Wahlen und so angesprochen, ich will jetzt nicht ins Politische abdriften. Das ist nicht mein
Thema. Machen wir dann aus.
Aber ja, genau. Vorher. Aber ich glaube, wir müssen einfach schneller sein. Ne? Ich war vor ein paar Monaten war ich in China, und wo ich das gesehen habe, wie da die Entwicklungen vorangehen, wenn man das vergleicht von vor ein paar Jahren, dann muss man schon Angst kriegen, ne? Muss man einfach so sagen. Mhm. Und ich sehe es jetzt gerade auch in dem Unternehmen, wo ich gerade bin, aber in den vorherigen, dass doch oftmals Dinge zu lange dauern. Mhm. Ne? Und man zu lang hin und her diskutiert, viel zu viele dabei sind und so. Und ich glaube, da muss ich einiges ändern. Und ich glaube auch, dass wir noch viel, viel mehr so gemeinsam Dinge machen müssen. Also ich bin jetzt halt jemand, der sehr teamorientiert unterwegs ist, aber ich stelle schon immer wieder fest, dass auch viele Dinge einfach so immer noch so einfach diktiert werden und dass man sagt, hey, das ist jetzt so und fertig, ja. Und ja. Das ist, und dann halt der letzte Punkt aus meiner Sicht, was wir aber jetzt gerade schon diskutiert haben, dass immer mehr dieses IT- und Digitalverständnis rein muss, ja. Nicht nur ins Board, sondern auch noch eine höher, ne, in Aufsichtsräte und so. Ne?
Ja, total. Das ist, glaube ich, echt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Cool. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, wie gesagt, wer bis jetzt zugehört hat, der hat einiges lernen können. Und ich glaube, es macht Sinn. Wir machen ja jetzt immer auch thematische Episoden. Da mache ich immer ein bisschen Werbung für. Also sobald wir ein Porträt von jemandem gemacht haben oder auch nicht, kann jemand mal wiederkommen und dann sprechen wir über ein Thema. Vielleicht sprechen wir mit dir auch mal über das Thema, weiß ich nicht, vielleicht doch über ein ERP-Projekt oder über ein Großprojekt, vielleicht doch dieses Reshape, ne, wie man sowas aufbaut oder so. Hast du Lust, wiederzukommen?
Natürlich, sehr gerne. War sehr kurzweilig, ne? Hat Spaß gemacht.
Klasse. Ja, an alle, die jetzt noch zuhören, auf jeden Fall, wie immer, bitte gerne eine Bewertung dalassen. Das kann man entweder bei Spotify direkt in den Episoden machen oder eben für den Gesamtkanal. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Wir linken Stefan und mein Profil wie immer unten in die Shownotes und dann könnt ihr uns direkt auf LinkedIn anschreiben oder irgendwie die Mailadresse rausfinden. Das klappt ja heutzutage auch ganz gut. Und jedes Feedback ist willkommen. Kritik ist natürlich auch super willkommen. Ich versuche das immer einzubauen. Stellt mir Fragen. Lasst mir da, was ich sozusagen unsere C-Level-Manager da draußen alles fragen soll. Dieser Podcast ist nur möglich, weil das Ganze mit Atreus zusammen funktioniert. Ich bin ja selbst auch Direktor bei Atreus. Und wenn euch die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, dann kommt gerne auf mich zu. Das können dann so Sachen sein wie Ressourcenengpässe für Programmmanagement oder Projektmanagement. Es kann aber auch Linienmanagement sein. Und speziell, wenn ihr natürlich auch Kompetenzengpässe habt und dieses Thema vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit im Unternehmen braucht, könnt ihr natürlich dann ganz gut die Kompetenz absaugen und jemanden intern dazu ausbilden. Dann kommt gerne auf mich zu. Manchmal hilft so ein Sparring-Gespräch und wir finden jemanden dann tatsächlich doch noch intern oder im Netzwerk. Und wenn nicht, dann haben wir ein sehr, sehr starkes Netzwerk und können sicherlich diese Rolle für diese interimistische Periode besetzen. Stefan, ich freue mich aufs zweite Gespräch und dir noch einen schönen Tag.
Danke.